Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus der schönen Wachau, präsentiert von Coinfinity. Bulli Bursti, Burggespräche, zweite Staffel, zweite Folge, es geht hart rein. Ist Bitcoin eine Oligarchie oder ist die ganze Welt eine Oligarchie? Ist Oligarchentum überhaupt schlecht? Und wenn jein, wie werde ich eigentlich Oligarch? Welche Hebel habe ich zur Verfügung und wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Wir sprechen mit Peter Kotosek über Modelle im Bitcoin-Space, über Unternehmertum, über seine Ratschläge aus Jahrzehnten der Erfahrung mit Computer, Bitcoin, Geld, Märkten etc., was man eigentlich tun sollte. Und am Schluss eine Warnung, Vorsicht vor der Euphorie im Bullenmarkt. Viel Spaß bei Folge 2 der Burggespräche Nummer 2. So, lieber Peter, jetzt hast du in der ersten Folge wieder mal 15 Fässer aufgemacht und jetzt müssen wir eins nach dem anderen abarbeiten und ich habe viele Fragen und viele Ideen und Widersprüche auch, aber du hast gesagt Oligarchie. Ja. Da denke ich mir, bevor wir jetzt rumjammern, ja, dass da jetzt irgendwie, dass das Kapital in den Händen von wenigen ist, weil das war's, ist es, wie du gesagt hast, auch in allen anderen Bereichen so und in allen anderen Märkten so, stelle ich mir die Frage, naja, wie werde ich denn Bitcoin-Oligarch? Und vor allem, wie kann man sich dieses Denken zu eigen machen? Mhm. Wo fangen wir da an? Du hast auch über Leveraging gesprochen, Proxy-Leveraging, Money-Leveraging. Vielleicht erklären wir mal diese Begriffe. Sehr, sehr einfach und ausführlich.
Ja, da würde ich vielleicht vorschlagen, gehen wir in unser ganz praktisches, normales Leben zurück. Jeder Familienvater ist in seiner Familie ein Oligarch, weil es gibt nicht mehr als einen, vielleicht gibt es noch einen Hausfreund und dann ist schon aus. Also es ist kein Massenphänomen bezogen auf die Familie. Das Gleiche ist eben, und da sind wir wieder bei meinem üblichen Thema Taxonomie, ja, es gibt sozusagen eine mediale Definition des Oligarchen, dann gibt es eine linguistische Definition eines Oligarchen. Was bedeuten denn dieses Wort? Ist einer von wenigen.
Das ist die Definition Oligarch.
Das ist die sprachliche Alltagsdenksprachliche, okay, Version. Das heißt, ich bin in einer Anzahl von Menschen, Personen, einer von den wenigen, die dort was bewegen und sagen können. So, und wenn ich mir jetzt für mich persönlich überlege, was ich natürlich tue, wie werde ich Oligarch, muss ich einmal sagen, will ich ein Weltoligarch sein, dann muss ich alle anderen großen derzeitig vorhandenen Oligarchen als Messlatte nehmen. Sind wir wieder beim Messen. Oder ich sage, ich bin der Oligarch für mich allein, dann kann ich das mit 5 Cent machen. Warum? Weil ich mir dann in einer Wirtshausgruppe vielleicht, wo wir immer Karten spielen miteinander, ernenne ich mich zum Ober-Bitcoiner. Das geschieht ja von uns Bitcoinern ununterbrochen. Also wenn ich da in Innsbruck war, habe ich ja mit vielen Bitcoinern sprechen dürfen. Und die haben immer auch das gesagt, ja, also sie wollen natürlich in ihrer Gruppierung, wo sie halt sich bewegen, ihr Leben, wollen Sie sozusagen zu denen gehören, die am Bitcoin kompetentesten sind. Deswegen lesen Sie so viele Bücher und weil Sie selbst auch mit sich selbst sozusagen das austragen wollen. So, dann bin ich einmal fachkompetenzlicher Oligarch. Das ist ja das, was man auch immer aufpassen muss. Es gibt zum Beispiel die sogenannte Wissenschaft, die uns ja immer vorgehalten wird. Da musst du 5 Professuren an möglichst hochrangigen Universitäten haben, dann bist du die Wissenschaft, dann wirst du interviewt und der andere, der sagt vielleicht was viel Gescheiteres, aber das sage ich, ja, weil bitte der Herr Professor von Harvard hat das doch so gesagt.
Da gibt's aber, wenn
das ist eine Oligarchie, die nimmt nur fürs, da sind wir nämlich beim Proxy lieber, die nimmt für sich in Anspruch, für alle anderen Wissenden sprechen zu dürfen.
Aber in einem neuen Bereich, wie es damals bei dir in den 70er Jahren war, dass die Software und die Computerei oder heute Bitcoin, gibt es noch keine derartigen Institutionen. Das heißt, genau. du kannst diese Oligarchenstellung des Experten, sage ich mal, dir erarbeiten.
Ja.
Und zwar, indem die Leute dir das auch glauben, was du sagst.
Ja.
Okay.
Das gibt's ja. Ne?
Ja, das gibt's. Ich gehöre dazu. Ja, ja, ja.
Du bist ja schon ein Oligarch in deiner Welt.
Ich wusste nicht, dass ich schon nach 3 Minuten erfahre, dass ich eh schon einer bin.
Ne? Ja, aber nur, wenn du natürlich dann wieder dich mit welchen beschäftigst, die vielleicht Millionen Klicks haben und Blödheit daherreden, sind die in ihrer Welt natürlich mehr Oligarchen wie du.
Ja.
Und von außen gesehen, und jetzt sind wir wieder, es gibt die Außen- und die Innensicht, wenn du von außen schaust, dann zählt vielleicht, wenn jemand sagt, für mich ist ein Oligarch nur, wenn er über 5 Millionen Zugriffe pro Monat hat.
Okay, spannend.
Dann bist du kein Oligarch.
Bin ich noch kein Oligarch.
So, und wie werde ich Bitcoin-Oligarch? Auf 2 Arten. Ich kann also erstens einmal mir viel Geld ausleihen, wenn es mir wer gibt. Da sind wir wieder unterschiedlich, ob du in Amerika bist oder nicht. Weil in Amerika sagst, ich habe eine super Idee, machst eine Ausschreibung und sagst Venture Capital und kriegst auf einmal von vielen Leuten Geld zusammen, so wie halt der Bankman Fried, auf einmal hast du ein paar Millionen zur Verfügung. Damit kaufst du Bitcoins auf deinen Namen für die Leute, aber dann hast du dieses gespaltene Verhältnis, nicht? Sacheigentümer bist du, aber schuldrechtlich bist der andere, hat Eigentumsrechte, kann sie aber leider nicht so ohne weiteres durchsetzen, weil er ja durch seinen Veranlagungsvertrag daran gehindert wird, weil da steht ja meist drin, du kannst es nicht zurückholen.
Aber das ist jetzt Proxy oder Money Leveraging?
Wäre Money Leveraging. Nicht? Da musst du dir Geld ausleihen, um Bitcoin zu verkaufen. Ob du dir das Geld jetzt von Anlegern ausleihst, viele kleine, oder von einer Bank gleich sehr viel, wie es eben der Seller macht, dann kannst du eben gleich 20.000, 30.000 Bitcoins kaufen, in deine Bücher nehmen. Da brauchst du aber eine Kapitalgesellschaft. Das wirst du als Privatmensch nicht sehr gut können. Du kannst ein paar Freunde, außer du hast das Glück, lauter sehr vermögende Freunde geben, die sagen, weißt, Bitcoin ist mir langweilig, aber irgendwie möchte ich schon mitwischen. Da hast du 10.000 Euro.
Nur um zu verstehen, genau, machen wir es im kleinen Bereich. Das ist jetzt kein Advice, keine Beratschlagung.
Natürlich nicht.
Wir sagen nicht, die Leute sollen das machen, nur um es zu verstehen. Money Leveraging ist, ich borge mir Geld aus von anderer Stelle.
Ja.
Ich mache mit dem Geld etwas.
Ich borge mir Fiat-Geld
aus. Fiat-Geld.
Wenn ich mir Bitcoins ausborgen würde, wäre ich schon im Proxy-Leveraging. Da würde ich
borge mir Fiat-Geld aus, um eine Spekulation, das ist gesagt, Spekulation ist auch nichts Negatives. Ich spekuliere, dass der Bitcoin-Preis raufgeht. Sagen wir, der Bitcoin-Preis geht von 50.000 auf 100.000. Ich habe mir 50.000 ausgeborgt.
Du zahlst dann zurück,
zahl aber nur
kaufst dann ein paar Bitcoins, zahlst du deine Schuld zurück und der Rest bleibt.
Zahl die Schuld zurück mit einem Zinssatz, den ich mir vorher ausgemacht habe. Das heißt, ich zahle vielleicht zurück, keine Ahnung, 55.000 oder, ja, sagen wir Hausnummer, und mir bleiben 45.000 Gewinn.
So,
und das ist Money Leveraging. Und das ist das.
Dann, entschuldige nur, wir müssen dir für unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Du willst ja Oligarch werden.
Ich will Oligarch werden.
So, jetzt bist du ein Klein-Oligarch mit 55.000. Da kannst du dich mit anderen Leuten im Wirtshaus oder sonst wo oder in der Kleinstadt oder irgendwo noch vergleichen. Würdest du aber jetzt auf einen sogenannten größeren Kapitalmarkt gehen und sei es nur Stuttgart zum Beispiel, würdest du jetzt schon auf Leute stoßen, wo du mit 55.000 eine lächerliche Figur abgibst, aber kein Oligarch bist. Weil dort sitzen halt dann schon Leute, die eben das Hundertfache haben. Auch durch Leveraging und auch auf dieselbe Art halt nur mit 20 Banken. Das ist das Problem, dass das Oligarchentum ja nicht klar definiert ist, auf welcher Level das ist. Und das ist ja auch das, was ich immer predige oder was mein Anliegen ist, warum ich mich ja überhaupt entschlossen habe, so als Vortragender oder
öffentliche
Stimme aufzutreten, weil ich den Leuten eben bewusst mache, wie das haben wir alle in der Hand. Ich muss mich halt am Anfang sehr bescheiden, also mir hat gereicht, wenn ich der Bill Gates von Österreich da sein darf. War ich schon sehr glücklich. Dann bin ich auch da schon überholt worden von anderen Leuten, weil ich ja, mir war das ja nicht so wichtig, aber trotzdem bleibt man dann ein bisschen oligarchisch. Man fliegt ja auch wieder raus aus dieser Liga, das darf man ja nicht vergessen.
Das heißt, das ist jetzt
Oligarch
spannend.
Oligarch ist man nicht auf ewig.
Ne? Oligarch ist man nicht auf ewig. Was ich wirklich so großartig finde, mit dir zu reden, ist, egal wie gut wir vorbereitet sind, es kommt immer wieder was Neues, was mich total überrascht. So, wir sind reingegangen mit dem Gedanken, wir reden jetzt über Money Leveraging, Proxy Leveraging, ja, haben aber gleich noch ein drittes Leveraging reingebracht, nämlich, sagen wir mal, Know-how Leveraging. Als du zum Bill Gates von Österreich erklärt wurdest, war das kein Money Leveraging, es war kein Proxy Leveraging, es war Know-how Leveraging. Das heißt, du warst der Mann, der verbunden wurde mit dem Computer. Wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin der Bitcoin-Experte, dann mache ich ja auch Know-how-Leveraging.
Aber du weißt wahrscheinlich selbst auch, leider bringt das nicht sehr viel Geld, wenn man nur Know-how-Leveraging macht.
Es ist ein Anfang. Und es gibt ja gewisse Leute, die haben aus diesem Know-how-Leveraging dann viel gemacht, wie du richtig sagst. Es ist ein chaotisches System und da gibt es unterschiedliche Dings. Mit wem vergleichst du dich? Ja, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mich als Beispiel. Vergleiche ich mich mit anderen großen Stimmen im Bitcoin-Only-Space? Vergleiche ich mich mit anderen großen Stimmen im großen Krypto-Space, wo ja auch ganz viel Bullshit und Unsinn erzählt wird? Mhm. Vergleiche ich mich mit dem großen Space Finanznachrichten generell oder überhaupt Nachrichten generell, und dann wird es immer größer. Ja. Und so ist es auch bei den Geldoligarchen. Ne? Also wenn in Österreich bist du so und so oder am Stammtisch, dann gehst du nach Stuttgart, und die in Stuttgart groß sind, sind aber an der Wall Street schon wieder winzig.
Die sind schon in Frankfurt wieder klein.
Die sind schon in Frankfurt, okay.
Aber das Oligarchentum, über das wir alle recht locker reden, aber eigentlich uns nie wirklich bewusst sind, wovon genau reden wir. Ne? Zum Beispiel haben wir ja jetzt ein weltweites Beispiel, ein vormals in Österreich höchst angesehener russischer Oligarch, der kaufen konnte, wem und was er wollte, ist heute in Österreich sicher kein Oligarch mehr.
Die russischen Oligarchen sind quasi die das Wort Oligarch negativ mit einem negativen PR behaftet haben dann mit der Zeit.
Ja, aber unabsichtlich, weil sie halt so angeberisch sind, weil das in Russland so übrig, bei uns ist ja so, dass man, oder war es so heute, wissen wir Beispiele inzwischen gerade, dass es auch anders geht, aber zum Beispiel in Österreich sind die Leute, die Geld haben, eher zurückhaltend.
Und die Leute, die eigentlich durch Proxy Leveraging zum Geld gekommen sind, nämlich der Adel,
ja, aber die sind ja nicht mehr so aktuell. Das ist ja altes Proxy-Leveraging, das vor 200 Jahren gegangen
ist. Ja, aber es ist immer noch
aktuell
sehr viel Vermögen.
Aktuell sind die Leute, die ich für viel wichtiger halte, dass man die unter Beobachtung hat, sind die mit unserem Steuergeld zocken dürfen.
Die Politiker.
Okay. Du sagst es. Das müssen aber keine Politiker sein. Das können auch hochrangige Funktionäre sein, die ja nach außen gar nicht als Politiker auftreten.
Aber nur ganz.
Die sind ja die noch viel mächtigeren meistens.
Um jetzt die Gedanken nicht zu verwirren, ich wollte damit nur sagen, dass der Adel zum Beispiel, die ja schon noch Geld und Einfluss haben im gewissen Bereich und sehr viel natürlich Besitztümer etc., dass die heute extrem dezent nach außen auftreten. Das ist das. Also im Gegensatz zu den russischen Oligarchen. Im Gegensatz zu den neureichen Oligarchen zeigen die eigentlich ihre.
Aber natürlich sind auch zum Beispiel die großen adeligen Grundbesitzer in der Welt des Grundbesitzes selbstverständlich Oligarchen.
Das ist das, was ich meine.
Aber zum Beispiel die staatliche Grundstücksgesellschaft, die fast niemand so kennt, ne? Ja. Die Bundesforste heißen die, die klingt so harmlos, weil man glaubt, die tun da Bäume pflegen und umarmen, aber in Wirklichkeit sind die allergrößten Oligarchen im Grundbesitz in Österreich. Die haben den meisten Grundbesitz.
Das sind aber Proxy-Leverage.
Das ist aber Proxy-Leverage.
So, jetzt nochmal ganz kurz, damit wir das nicht verlieren. Jetzt haben wir die Know-how-Leveraging, Money-Leveraging und Proxy-Leveraging. Haben wir das Money-Leveraging jetzt schon abgearbeitet oder müssen wir da noch was dazu sagen?
Da haben wir so treffliche Beispiele, die man nur beobachten kann, und das meiner Meinung nach die beste und so steht er ja schließlich auch unter allen Scheinwerfern, ist es unser lieber Freund Seeler. Der macht uns das ja vor, wie man das gut und geschickt und bis jetzt auch rechtskonform machen kann.
Der Seeler macht eine Kombination aus extremem Money Leveraging mit extremem Know-how-Leveraging, weil er selbst auch nach außen auftritt und quasi die Stimme von...
Und Proxy-Leveraging auch, weil er vertritt ja mich als Aktionär auch.
Okay.
Und ich habe ihm ja auch meine Vollmachten, dass ich, wenn ich seine Aktie halte, gebe ich ihm ja als CEO, oder jetzt ist er, glaube ich, nicht mehr CEO, jetzt ist er ja, was ich will, Präsident ja,
oder
was.
Aufsichtsrat, oder?
Ja, nein, das ist...
Oder Chairman, heißt das. Chairman ist nicht... Ja.
Chairman. Und... Ja, also da vertraue ich ihm ja meine Vollmacht über die Bitcoins, die ich sozusagen mitfinanziert habe, an.
Okay, aber der richtige Proxy-Leverager steht noch einmal über dem Money-Leveraging. Das ist das, was du sagst. Aber
der überwiegend nur Proxys hat.
Aber was heißt das? Was ist ein Proxy-Leverager?
Na, zum Beispiel wäre ein Proxy-Leverager das haben wir noch nicht, der zum Beispiel Custodian-Business macht. Also der... für viele kleine Bitcoin-Besitzer die Private Keys verwaltet. Würde es so einmal eine Institution geben, der so 100.000 Private Keys einfach sicher aufhebt? Ja. Und was heißt denn das? Dann kann zwar von außen niemand an diese heran, aber er selbst in der Regel schon. Also auch eine Bank kann zur Not ihren eigenen Tresorraum schon öffnen. Wenn sie es auch nicht tun, im Beisein.
Gut, es gibt natürlich technische Möglichkeiten, Private Keys mit Multisig so aufzubewahren, dass du wirklich nur gemeinsam vielleicht mit dem Halter eines Teilschlüssels
der will ankommst. Ja auch. Wir gehen ja nicht davon aus, dass die unredlich sind.
Ja.
Wir wollen ja jetzt nur sagen, wie ist das aus der Außensicht, aber jemand, der halt hunderttausende Private Keys wie immer mit Multisig oder was immer hält, ist von außen gesehen ein großer Player. Weil er irgendwelche Abmachungen hat und wenn es eben nur ist, dass er sich sicher bewahren muss, sprich ins Meer geworfen hat, dann kommt halt außer Fischen da niemand heran. Aber das heißt ja, dass der diese von ihm vertretenen Bitcoin-Adressen aus dem Markt genommen hat. Und das hat eine Marktwirkung.
Aber jetzt reden wir mal nicht über Bitcoin, sondern generell Proxy Leveraging in der Welt, in der normalen Welt. Wo taucht das überall auf?
Ja, das taucht überall auf, in der Notariatswelt, Anwälte. Du gibst dir, wo du überall Vollmachten hergibst, du unterschreibst ja wahrscheinlich auch ständig Vollmachten. Im Internet unterschreibst du wahrscheinlich täglich, klickst du hin und gibst Vollmacht, dass mit deinen Daten was geschehen
darf. Aber ist der Politiker eigentlich das beste Beispiel?
Naja, der ist insofern nicht, weil ja sozusagen von der soziologischen Bedeutung, ein Politiker hat ja eigentlich die Verpflichtung, zu deinem Wohle zu dienen.
Ja, okay, aber
wenn du ihm das glaubst und gibst ihm deswegen die Vollmacht und er erfüllt das auch aus deinen Wünschen, aber du hast ja, und das kennen wir ja gerade in Europa überall, dass es Zeiten gibt, wo eben die Wählerschaft schon anders denkt, aber der Politiker noch immer an der Macht ist, dann gibt es da ein Spannungsverhältnis. Das ist die Gefahr beim Proxy-Leveraging.
Ich denke da jetzt an das berühmte Dinner von Xi Jinping in Amerika vor kurzem. Du hast es wahrscheinlich gesehen, weil du bekommst mehr mit als ein 16-jähriger Instagram- oder TikTok-Schauer, weil du mit 84... Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das Bild, wo Xi Jinping...
Ja, die Körpersprache meinst du
jetzt. Der hat Abend gegessen mit den Bossen von Apple und ich möchte jetzt keine Namen nennen, nichts Falsches sagen, aber Apple war sicher dabei und Larry Fink war auch dabei von BlackRock. Ja.
Wahrscheinlich hatte er ja auch gut Anteile an BlackRock.
Ja, aber als Staatschef von China bist du natürlich stark geproxy leveraged. Ne? Du sprichst quasi für China. Und sitzt am Tisch mit den großen Money Leveragern. Dass jetzt Larry Fink auch ein Proxy ist was anderes. Aber du sitzt, und das ist faszinierend, weil die Leute dann instinktiv, die Leute sprechen ja instinktiv den Politikern Macht zu. Und dann sagen sie, aber jetzt da siehst du, wer Amerika wirklich regiert. Aber in Wahrheit ist ja sozusagen der politische Weg nur ein anderer Weg, um an dieses Leverage zu kommen. Das ist, glaube ich, das, was wir jetzt hier lernen.
Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Du hast das jetzt genau richtig gesagt. Da ist es aber auch um Geld gegangen. Würde der Xi Jinping sitzen, weil es um Waffen geht, würde er Generäle auf der anderen Seite sitzen haben. Das ist, Proxy Leverage bezieht sich immer nur auf einen speziellen Fall. Du kannst, es gibt keine, außer in der Politik, da ist die umfangreichste Vollmachterteilung. Nicht? Das im Geld und in der Politik gibst du, nicht, wenn du Bargeld nimmst, übergibst du die Vollmacht über diesen Schein, wenn du Bargeld nimmst, dem Wirten ad infinitum. Mhm. Wenn du schuldrechtlich, und da sind wir eben bei dem ewigen Dilemma, dass die wenigsten Leute den Unterschied zwischen Sachen und Schuldrecht begreifen. Wenn ich dir eine Sache gebe und sie nicht mehr dir wegnehmen kann, dann ist die Sache für mich einfach weg. Also wenn ich eine Bullibusti-Karte geladen habe und ich drücke sie jemand in die Hand und der läuft sofort davon und die sehen nie mehr, dann ist der weg, da habe ich keine Rechtsansprüche, da habe ich nichts. Da muss ich eben drauf aufpassen. Oder wenn man einen Hund verliert, ist der Hund eben weg. Das ist so. Während bei einem schuldrechtlichen Verfahren gibt es dann immer eine höhere Instanz, an die man sich wenden kann, sagen, um Gottes Willen, ich habe mich geirrt und bla bla bla. Und dann kann man das verhandeln. Das ist, was du als Beispiel gebracht hast, was dieser von uns nicht genannte Herr immer wieder versucht, die Blockchain sozusagen zu klagen. Das geht aber wieder nicht, da scheitert er ja auch. Er muss ja jemanden bestimmten klagen. Die Blockchain als solche kann er nicht klagen.
Was ich versuche herauszuarbeiten, weil ich glaube, dass viele Menschen im Bitcoin-Space verstehen Money Leveraging und verstehen quasi Geld und Kapitalismus, verstehen aber nicht, warum andere Menschen nach politischem Einfluss und politischer Macht streben.
Auch in der Bitcoin-Community gibt es ja ununterbrochen immer wieder Fälle, wo die leichtgläubige Bitcoiner dazu gebracht haben, ihre Adresse, den Zugriff zu ihrer Adresse, jeder, der ein Wallet im Netz hat, macht das ununterbrochen. Er delegiert seinen Proxy ans Netz.
Aber eben auch auf einer größeren Ebene
nicht verstehen. Da sollten die Leute bewusster sein. Also man soll eben nicht sagen, entweder, so wie es ja immer wieder diskutiert wird, entweder nimmst du dir jetzt eine Internet-Wallet. Ja, brauchst du auch für kleine Sachen schnell. Aber wenn du größere Beträge länger für dich sicher aufbewahren willst, darfst du es eben nicht auf sowas geben.
Ich meine, das ist grundsätzlich ein Problem in unserer Diskurswelt, dass es wird immer alles verhandelt wie im Fußballstadion. Du musst dich immer für eins entscheiden. Ich muss mich auch nicht entscheiden, ob ich mein Geld in Bitcoin, Immobilien, Gold oder Aktien anlege. Ich kann alles.
Wenn du Anleger weißt, du brauchst ein Anlegerprofil, brauchst ein Portfolio.
Aber diskutiert wird es immer so. Und genauso wird diskutiert die Frage Hot Wallet, Cold Wallet, Bullibusti Card oder Ding oder
das ist aber eine Kulturerscheinung. Das war nicht immer so.
Und genauso, und da kommen wir jetzt zum Proxy Leveraging, ist es natürlich eine komplett legitime Entscheidung zu sagen, ich halte meine Bitcoin nicht selbst, weil ich habe Angst vor meinen eigenen Fehlern oder vor meiner eigenen Verwundbarkeit, sondern ich lagere diese Proxys jemandem aus. Genauso wie ich kann Aktien kaufen oder ich kann ETFs kaufen. Dafür gibt's diese. Und Larry Fink ist der große Proxy-Leverager unserer Zeit, schon vor Bitcoin gewesen, der dann seine Macht nutzt für gewisse Dinge, wo er dann Briefe schreibt etc. Aber jetzt könnte er das auch für Bitcoin werden. Ist das die korrekte Bezeichnung, was den ETF betrifft?
Er will es offenbar, sonst würde er ja nicht ansuchen. Ne? Also ein Ansuchen an die SEC kann man doch nur so interpretieren, dass er es gern will.
Aber geht es ihm um das Proxy oder geht es ihm einfach um das Geld, das er dabei verdienen kann?
Ja, vermutlich geht es ihm natürlich auch ums Geld, das er verdienen kann, aber er wäre ein schlechter Kaufmann, wenn er nur an sich selbst dächte. Dann wäre er nicht dort, wo er ist. Also ein guter Kaufmann sagt, natürlich will ich meinen angemessenen Verdienst, wie immer der definiert wird, aber ich muss auch immer etwas für meinen Kunden bieten. Und das ist genau das, woraus ich den Schluss ziehe, dass man den Kurs peu à peu in diese Richtung bringen wird. Mhm. Sonst hat das Ganze nicht viel Sinn, weil er wird dann wahrscheinlich alle Anleger verlieren, wenn er nur mehr fallende Kurse ausweisen kann.
Nein, es ist in seinem Interesse,
dass er steigt. Ein gewisser stabilisierender Faktor, dass sogar die Volatilität eher kleiner wird dadurch. Und das sagen ja viele, dass im Laufe der Zeit über die Generalkurve die Volatilität kleiner wird. Da gibt es etliche, was sich so geäußert.
Es gibt nicht nur Äußerungen, es gibt auch Untersuchungen, zum Beispiel von Incrementum, die das schon nachgewiesen haben,
dass es über längere Zeit so war, aber das heißt ja nicht, dass in Zukunft wieder so.
Nein.
Die Volatilität wieder auseinander.
Die Volatilität, es gibt auch das Argument, dass die Volatilität von Bitcoin quasi auch die Lebenskraft von Bitcoin zeigt.
Ich muss aber eben, ich wehre mir ein bisschen dagegen, das ist ja nicht, also die sozusagen das Verhalten im Markt ist ja nichts, was Bitcoin neu erfunden hat. Bitcoin hat ja nur die Eichung neu erfunden, dass er gesagt hat, wir haben eine harte Obergrenze. Was der Markt macht, ist bei Bitcoin nicht viel anders wie bei jedem anderen Risiko.
Aber die Chance ist tatsächlich groß, dass ein Asset, das wirklich eine harte Obergrenze hat, was es vor Bitcoin noch nie gab. Also das ist schon neu, das gab es noch nicht.
Ja, das gibt es im Rohstoffgeschäft immer. Nicht? Also beim Kakao kannst du auch nicht so einfach...
Ja, aber es ist keine harte Obergrenze.
Nein, hart
ist nicht. Du kannst mehr Kakao anbauen.
Ja,
du kannst mehr Gold schürfen. Du kannst niemals... Also absolute Knappheit gab es wirklich noch nie. Und das ist schon interessant, weil dann glaube ich nämlich nicht, dass die Volatilität komplett verschwinden kann.
Du bist noch kein junger Mensch.
Warum?
Es hat immer wieder Knappheiten. Und dann es hat schon eine Wodka-Knappheit gegeben, es hat eine Weizenknappheit in Österreich gegeben, da haben wir alle Bohnen essen müssen.
Ja, aber die konntest du beenden.
Ja, jede Knappheit kann man wahrscheinlich beenden. Man kann auch die Bitcoin-Knappheit dadurch beenden. Und das wird ja nie gedacht. Eine Knappheit muss man immer nach beiden Seiten sehen. Wenn nur 3 Kilo Weizen da ist, aber es wollen 10.000 Leute damit ernähren, dann haben wir eindeutig eine Weizenknappheit. Wenn derselbe Weizen am Bauernhof liegt und da sind nur 3 Leute, können die 5 Jahre mit dem Weizen leben. Also das Knappheit ist immer eine Verhältniszahl.
Ja.
Da wär mir immer so, dass man die fundamentalsten Rechenregeln nicht einhalten will. Wenn ich von Knappheit rede, ich muss sagen, wogegen bin ich knapp?
Ja klar, aber
Bitcoin ist zwar hundertprozentig mathematisch knapp, aber in der Versorgung nicht, wenn keiner Bitcoin will, gibt es 21 Millionen weit zu viel.
Aber der Punkt ist vollkommen richtig, natürlich, Bitcoin ist nur knapp, wenn es auch Leute gibt, die Bitcoin brauchen und wollen.
Vor allem, wenn es mehr Leute gibt, als man Bitcoin nachschieben kann.
Und das ist aber der Unterschied zu anderen Assets, die ich kaufen kann, ist, dass man kann mehr Häuser bauen, man kann mehr Weizen anbauen, man kann mehr Gold schürfen und so weiter, aber sollte Bitcoin auf eine steigende Nachfrage treffen...
Dann muss ich dich leider korrigieren. Wenn ich jetzt die Klima... Wie heißt sie da? Die blonde Dame, die sich immer anklebt, die sagt zum Beispiel... CO2 ist ein völlig unverhandelbarer, harter Wert, den kann man einfach nicht manipulieren mehr.
Aber das ist eine Behauptung.
Ja, auch Bitcoin ist ja nur eine Behauptung.
Aber
nur für die Bitcoiner. Du kannst ja morgen eine andere Währung machen mit 50 Millionen und wenn die Leute mehr die 50 Millionen Obergrenze respektieren wollen, hat Bitcoin
das Spiel verloren. Aber das glauben wir ja nicht, dass das passieren wird, aus anderen Gründen, die wir auch schon oft besprochen
Natürlich,
haben.
Natürlich, das ist eine Annahme von uns und keine mathematische
Aber das ist mir schon wichtig. Es ändert unter diesen Voraussetzungen, die wir jetzt besprochen haben, nichts daran, dass solange die Nachfrage nach Bitcoin, so wie es heute ist, steigt, das Angebot nicht ausgeweitet werden kann.
Das ist vollkommen richtig.
Und das bedeutet, dass Volatilität potenziell lange Zeit extrem hoch bleibt, weil du eben nicht diese Ausweitung hast. Oder in die andere Richtung, vielleicht ist es auch genau das.
Auch, Entschuldigung, ich weiß nicht, wer jetzt wieder als Federfuchs eingestuft. Aber Volatilität wogegen? Du hast jetzt eigentlich
die
Volatilität gegen eine Fiat-Währung.
Ja, das stimmt.
Aber nicht Volatilität gegen ein Fass Erdöl.
Das ist richtig. Das stimmt. Das ist der nächste Punkt, den man noch bedenken muss, dass die Volatilität nicht nur von Bitcoin kommt, sondern auch von den Fiat-Währungen.
Und würden wir eben das erreichen, von dem wir träumen, dass Bitcoin das neue Urmeter wäre, also würde eine Maßeinheit sein, dann bleibt er ja echt stabil. Dann beziehen wir ja alles auf Bitcoin.
Okay,
sagen wir ja nicht, Bitcoin steigt oder fällt, wir sagen, Dollar steigt oder fällt.
Ja, das heißt eigentlich, die Lösung für die Frage der Volatilität bei Bitcoin, genau weil es eben nicht auswertbar ist und deswegen weil ein Urmeter sein kann, ist
die Anerkennung.
Und wenn du in Bitcoin denkst, dann fällt die Volatilität auf null. Es gibt keine Volatilität mehr.
Aber die Anerkennung auch da müssen wir wieder genauer denken. Anerkennung kann heißen per Verordnung, so wie man halt sagt, das ist die Landeswährung, schuldbefreiende Zahlung ist nur mit der Landeswährung. Ja? Dann würde das schon gelöst.
Ja.
Oder was du dann eingewandt hast, wenn das Volk mit einer Stimme sozusagen das einfordert, also in dem halt so wie in der Revolution, wir wollen den König nicht mehr haben und dass sie wirklich überwiegendst einig sind, dann ist er halt weg. Und so wäre das ja auch. Würden alle wirklich in Bitcoins rechnen und denken? Aber so weit, da sind wir noch weit entfernt, das merke ich an mir selbst. Ich bringe das auch noch nicht zusammen.
Aber da ist zum Beispiel Argentinien jetzt ein gutes Beispiel. In Argentinien wird seit Jahrzehnten in Dollar gerechnet und gehandelt, immer stärker. Mit jeder Inflation kommen mehr Leute dazu. Und jetzt hat der Staat in Form von Wahlen reagiert, indem der Mensch gewählt wurde, der gesagt hat, na gut, dann lassen wir das mit dem Peso gleich sein und steigen auf Dollar um, weil das macht eh mehr Sinn.
Ja, aber wenn er auf Bitcoin zum Beispiel umgestiegen wäre, dann wäre es noch für Bitcoin anders.
Ja.
Jetzt stärkt es ja nur den Dollar.
Nein, aber es ist derselbe Mechanismus.
Ja, ja.
Das will ich damit sagen.
Das ist Deklaration, ne? Das haben wir gesagt. Aber vorher hat ja das Volk gesprochen, sonst wäre er ja nicht Präsident.
Genau, ich glaube schon, dass am Ende des Tages das Volk bildet den Markt und in dem Fall die Ansammlung von Menschen entscheidet stärker für Bitcoin als über langfristig,
über Jahrzehnte. Ja, an dem arbeiten wir ja im Grunde alle.
Genau.
Wir wollen ja das dem Volke aufschwatzen, sagen wir mal
genau.
So.
Und dann muss der Markt reagieren, müssen die Notenbanken reagieren, genauso wie sie auf Gold reagieren muss. Die Notenbanken haben ja das Gold nicht im Keller liegen, weil sie entschieden haben, Gold ist wichtig, sondern weil Gold wichtig ist und sie müssen, weil sie ultimativ ihre eigene Macht auch von dort beziehen. Und sie wissen das auch und sagen das auch relativ offen, wenn man sie fragt, aber nur wenn man sie fragt. Wir müssen zurück zur Frage, wie werde ich zum Bitcoin-Oligarchen? Variante 1 ist, man besitzt einfach sehr viel Bitcoin. Also wenn man früh eingestiegen ist und man hat 100, 200, 1000 Bitcoin, ist man ja schon Oligarch. Ne?
Ja.
Gut, der Zug ist für die meisten Menschen abgefahren.
Ja.
Was sind die anderen Möglichkeiten?
Ja, die andere Möglichkeit ist ja, was viele tun in unserer Szene, ein Geschäftsmodell sich auszudenken, das einen Bitcoin-Bezug hat und es auch dann wirklich zu leben. Also was zum Beispiel jetzt ich noch irgendwo vermisse, ist, dass zum Beispiel könnte ja jederzeit jemand, der im Bitcoin-Markt ist, sagen, ich nehme nur mehr Bitcoins.
Es gibt solche Leute, aber nur wenige.
Aber das sind noch wirklich äußerst wenige, die sich das trauen und es auch durchhalten. Ich sehe es ja bei mir auch, aber wie gesagt, für mich ist ja Bitcoin-Kapital, also ich horte ja Bitcoins, das ist ja wieder was anderes. Ne? Aber im Wesentlichen ist so, dass da gehört ein gewisser Bekennermut dazu. Wir haben jetzt schon sehr viele in der Bitcoin-Community, die sich verbal zum Bitcoin wohl bekennen, aber in ihrem Lebensverhalten eigentlich weiter ganz konservativ sind. Das würde ich für die überwiegende Mehrheit aller Bitcoiner, die mir bis jetzt über den Weg gelaufen sind, so einstufen.
Ja. Was auch daran liegt, dass wir in einer Welt leben, in der das Fiat-System noch einigermaßen funktioniert.
Bingo.
In anderen Ländern, wenn ich jetzt in einem komplett kaputten Fiat-System lebe, dann ist es vielleicht schon anders.
Ja.
Wenn ich in einem anderen Land lebe und ich werde wiederum aus unserem Land bezahlt, dann ist es vielleicht auch schon anders, aber absolut. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen Bitcoin-Oligarch werden, ein Schritt dorthin ist, ich mache Knowledge, Know-how-Leveraging und kombiniere es mit Money-Leveraging und gründe eine Firma.
So wäre ein guter Weg zum Beispiel. Aber das muss man nicht notwendiger mit einer Firma, das kann man als Privatmann auch machen. Aber da hat man halt dann andere Voraussetzungen, auch Vorteile, weil man muss zum Beispiel keine Buchhaltung notwendigerweise machen. Aber nicht jeder hat dann aufgrund seines persönlichen Standings die Möglichkeit, Geld aufzustellen, um Bitcoin zu kaufen.
Lass es mich anders formulieren. Ich werde unternehmerisch tätig. Ich muss nicht eine Firma gründen, sondern
so ist es treffend.
Ich werde unternehmerisch tätig und ich biete etwas an, das...
Also als, man kann es vielleicht noch viel erdiger formulieren, als braver Angestellter kann man kein Oligarch werden.
Okay, aber mit einer Firmengründung alleine bin ich, oder mit einer unternehmerischen Tätigkeit alleine bin ich ja auch noch kein Oligarch. Oder bin ich dann schon unter so...
Na, dann bist du, und wenn du einen hohen Anteil an deinem Firmenvermögen im Bitcoin hast, wirst du relativ schnell ein kleiner Oligarch, weil ja die Konkurrenz ja klein ist. Also ich könnte mir vorstellen, es wäre ja schön, wenn es zum Beispiel, das wäre ja nur ein Akt, wo sich die Buchhalter Österreichs zusammensetzt und sagen, ja, wir ersuchen jetzt alle, dass sie ihre Bitcoin-Bestände nicht in Euros nur angeben, sondern auch in Stücken und das dann beim Handelsgericht abfragbar in den Bilanzen stünde. Dann könnte man ja ohne weiteres, auch natürlich der Staat, und vor denen haben wieder viele Angst, weil ja großes Misstrauen gegenüber dem Staat auch herrscht, dann könnten natürlich man Statistiken machen, mit wie viel Bitcoin gehörst du zu den oberen 10%, dann bist du den Oligarch.
Ja, aber dann kann ich dir jetzt schon sagen, wenn ich überlege, also dann bin ich wahrscheinlich mit einem Bitcoin schon dabei.
Ja, vermutlich, ja, das ist auch meine Einschätzung.
Weil wie viel Dollar oder wie viel Fiat-Oligarchen, glaubst du, gibt es?
In Österreich?
Nein, weltweit.
Naja, das ist eine reine Definitionsfrage. Also,
jeder Millionär?
Nein, das ist nein? Da bist du noch gar nichts.
Bitte. Okay.
Also ich würde, also auf Weltmaßstab, das kannst du, brauchst du nur die Forbes-Listen
ausschauen. Okay, aber du hast recht, das ist eine Definitionsfrage, die führt aber uns zu nichts.
Auch da fällst du ja gleich wieder raus, siehst du, wenn du ein bisschen in die Krise kommst, werden alle Werte abgewertet, auf einmal bist du wieder draußen aus der Liste.
Okay, ja, aber also heißt, gehen wir zurück zu Bitcoin. Das heißt,
wenn aber man. Ich würde sagen, in Österreich hast du recht. Ich kenne nicht viele Firmen, die nicht einmal einen Bitcoin in den Büchern haben.
Du kennst nicht viele Firmen, die überhaupt einen Bitcoin in den Büchern haben.
Überhaupt.
Ja, genau. Also das heißt, das eine sind Privatpersonen, das andere sind dann auch die Frage von Firmen.
Und darum erinnere dich, mein Schlachtruf, wo ich sogar eine Musik komponiert habe, Bitcoin ist Kapital, bezieht sich genau auf diese Szene, die professionell mit Geld umzugehen hat. Das sind alle Leute, die buchhaltungspflichtig sind. Alle anderen, die nur mit Geld aus der Tasche leben und vielleicht sich zu Hause ein paar Notizen machen, also ein Haushaltsbuch oder was führen, das sind Privatpersonen, die können nur dann Oligarchen sein, wenn sie über ein hohes Privatvermögen verfügen.
Aber das Lustige ist, wenn du sagst, naja, ein Weg sozusagen ist, ich werde unternehmerisch tätig und biete einen Mehrwert, damit Leute ultimativ, und das ist ja auch die Frage, ultimativ ich auch ein Geschäftsmodell aufbaue, das auch Bitcoin hereinbringt.
Ja.
Und da muss ich mich an den Bitcoin-Markt wenden. Also es sind vielleicht die Leute, die jetzt noch Dollars und Euros rechnen und nehmen, bauen jetzt schon an der Zukunft für diese Welt.
Das ist übrigens meine Standardsituation. Du weißt ja, ich habe eine kleine Bulli-Bursti-Firma, wo ich ja neuerdings, früher wollte ich ja auf höherer Ebene beratend tätig sein. Das ist mir bis heute nicht gelungen. Jetzt mache ich sogenannte Mikroberatung, indem ich mit einem Wirten, wo ich gerade ist, das Thema einfach anschneide und sage, nehmen Sie auch Bitcoins. Und dann 99,9% sagen, na, erstens, na, darf ich nicht, will ich nicht, tue ich nicht. Dann geht die nächste Frage, wenn wir es karten, oder ich sage immer bar oder gar nicht oder so. Also ich merke, ich bin wieder dort, wo ich damals war, wie ich eben auf die Bahamas gegangen bin. Ja. Und die Leute klubschäugig, Österreich naiv, fragt, was läuft da eigentlich auf der Wall Street? Wie ist das aus der Froschperspektive und nicht jetzt so nicht, wir machen immer so gern geistige Höhenflüge und denken darüber noch, was kann denn ein Notenbankchef denken, wie wenn wir jede Chance hätten, Notenbankchef sein zu dürfen. Natürlich ist es akademisch hochinteressant, aber für mein privates Leben bringt es mir fast gar nichts. Ich muss, und das ist eben, der Proof of the Pudding ist in der Ethik.
Aber das bedeutet ja, dass viele, also wir erleben ja, das merke ich auch im Podcast, ich erlebe ja, dass viele Menschen sich magisch angezogen fühlen, dass sie beruflich tätig werden in irgendeiner Form mit Bitcoin. Ja. Das heißt, die Anziehungskraft alleine sorgt schon dafür, dass Menschen sich in dieser Richtung positionieren.
Ja, aber wir kennen inzwischen auch ja schon etliche, sind teilweise schon liebe Freunde fast geworden, wo wir ja immer uns austauschen, wie geht's dir? Und es ist halt leider nicht so, wie alle halt die Träumer gerne glauben, du steigst ein, nur weil du das Wort Bitcoin herumschleuderst, geht so ab. Du musst natürlich ein vernünftiges Grundgeschäft natürlich haben.
Das ist
du
ja das,
kannst nicht davon leben.
Nee, ja? Also das ist ja das, worauf ich hinaus
also
wollte. Nicht,
also man das kann natürlich solche schöne Leiberl machen, aber reich wird man damit dabei
noch nicht. Nein, noch nie, dabei. Das, was du gesagt hast, ist ja am Ende des Tages nur pur, also Unternehmertum, egal ob Bitcoin oder nicht. Du musst den Leuten etwas bieten, das ihnen das Leben besser, schöner.
Es gibt ja auch fast kein, außer Sailor, keinen Bitcoin-Oligarchen noch.
Eben, also wir sind so am Anfang, was das betrifft.
Ich behaupte nur, im Hintergrund gibt es Proxy-geleveragte Oligarchen, wo ich eben immer dann mit meinem China-Beispiel alle nerve. Nicht? Weil die haben alle Voraussetzungen, die haben die absolute Macht nach innen und die haben auch einen hohen Bitcoin-Bestand im Land gemeint, von dem niemand weiß, wer hat ihn eigentlich.
Was glaubst du, wenn wir, es gibt ja diese Statistiken, dass in letzter Zeit so viel Bitcoin von den klassischen Kryptobörsen abgezogen wurden. Mhm. Und der erste Reflex ist, naja, das sind die Hodler. Aber was ist, wenn diese Bitcoin in die Hände von großen Entitäten fließen?
Ja, die fließen auch in den großen
Entitäten. Ja, das wissen wir nicht.
Ja, doch.
Wir können es vermuten.
Naja, das würde ja, sonst hättest du ja Bewegung im, es gibt ja eine, das Schöne am Bitcoin ist, dass du dort wirklich hineinschauen kannst. Und sonst kannst du nicht, da wird ja nichts verheimlicht. Also das Verhältnis zwischen Adresse und Bitcoin-Betrag ist wirklich offen. Für jeden sichtbar. Also du kannst natürlich schon, du kannst zwar mutmaßen, dass auffällig Adressen sich verschoben haben können. Da gibt es gewisse andeutungsmäßige Dinge, die kannst du nur raten. Das ist mein Hauptgeschäft eigentlich, dass ich ständig diese Verteilungsstatistik daraufhin untersuche, ob sich da nennenswert was bewegt. Da bewegt sich aber nichts. Das heißt, die werden tatsächlich übertragen. Und wenn sie also tatsächlich übertragen werden, werden sie unter Umständen eben im Off-the-Market über Adressen übertragen. Da werden die in Rechtskörper gegeben, der Rechtskörper wird ihnen übergeschoben. Und da weiß ich eben nicht, wer schon sammelt. Da gibt es die üblichen Verdächtigen, also der Larry Fink wird schon dafür sorgen, dass er ausreichend viele Bitcoins dann blitzschnell in diese Bücher schreiben kann.
Das muss aber für alle anderen, die ETFs anbieten wollen, auch gelten.
Natürlich, aber die werden halt dann nicht erfolgreich sein, wenn sie das nicht auftreiben können. Es kann nicht, du könntest, versuchen wir uns jetzt in einen ETF-Manager hineinzudenken oder Besitzer oder was immer. Mhm. Du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst tatsächlich Bitcoin erst kaufen und dann deinen ETF anbieten. Da wirst du wahrscheinlich gegen die anderen alle wahrscheinlich zweiter Sieger sein, weil die guten Verkäufer verkaufen dir, egal was im Lager liegt. Ein guter Verkäufer verkauft dir auch ein Auto und sagt dir ganz am Schluss, wenn du schon so oft gegeilt wurdest, dass du gesagt hast, ja, dann habe ich mir einen. Sagt er, ja, wir haben ein kleines Problem, wir haben eine Lieferzeit von 3 Monaten. Mhm. Musst aber jetzt unterschreiben, sonst kommst du noch weiter nach hinten. Wenn du dieses erzeugen kannst, bist du ein guter Verkäufer für Zukunftshoffnung. Und ein ETF ist Zukunftshoffnungsverkauf.
Ist das beste Beispiel? Wir haben jetzt Money Leveraging besprochen, Know-how Leveraging, Unternehmertum im Grunde. Was ist Proxy Leveraging? Ist das das beste Beispiel? Kann ich als kleiner Mensch auch ins Proxy Leveraging gehen?
Natürlich, du kannst zum Beispiel von alle deine Freunde, weil du eben dein Know-how geproxied hast, kannst du dieses Proxy dann in Bitcoin-Proxys umwandeln, indem alle sagen, hörst, du kennst dich da am besten aus, geh, da hast du mich. Und dann hast du kostenvoll mit Bullypurstekarten.
Okay, aber das ist ja, ich meine, das ist ja nicht, also sehr heikel und das wollen wir jetzt niemandem raten. Aber
natürlich nicht, aber das geschieht ja ununterbrochen. Bitte, in jeder Familie gibt es eine Person, die meistens die Hand am Geld hat. Ja. Das wird nie wirklich demokratisch entschieden. Also auch nicht vermutlich in deiner Familie, wenn der Kleine sagt, ja, ich will jetzt kaufen, um 10.000 Euro habe ich das ein Spielzeug mit dir.
No comment.
Ich sagen, naja, also, weiß no, nicht.
No comment.
Aber ich darf das als Außenstehender vermuten.
Es ist ganz lustig, dass die Christine Lagarde sich letztens öffentlich über ihre eigenen Kinder lustig gemacht hat. Musst du auch vorstellen, du bist über 35 Jahre alt und deine Mutter ist im Fernsehen und erzählt allen, wie blöd du warst am Kryptomarkt.
Ja, aber wahrscheinlich ist er von der Mutter finanziell so abhängig, dass er sich hüten wird, mit der Mutter allzu sehr zu streiten.
Wahrscheinlich. Aber gut, also Proxy Leveraging, was sind andere Beispiele?
Naja, also wie gesagt, Proxy Leverage geht ja mehr in die Psyche und ins Vertrauen. Nicht? Mhm. Also Proxy heißt ja immer, was heißt denn Proxy? Sollte man auch vorher mal sagen, definieren. Nicht? Proxy heißt Vollmachtsgabe. Ja. Wem gibt man Vollmacht? Dem man entweder vertraut, weil man einfach es tut, oder einem Freund oder jemand, den man mag, oder dem man vertrauen muss, weil er du musst einem Polizisten vertrauen, dass er dir jetzt sagt, da fahren Sie jetzt nicht hinein, da fahren Sie dorthin. Das ist ein erzwungenes Vertrauensverhältnis. Also du gibst deine Entscheidung über dein eigenes Auto an den Polizisten ab, weil du kannst nicht so fahren, wie du willst, sondern der sagt, da fahren Sie jetzt da rum, dann lenkst du so. Das ist auch eine Art Abgeben von Vollmacht. Das ist die erzwungene Form, oder du musst gewisse Dinge über einen Anwalt oder einen, du kannst zum Beispiel gegen Gericht nicht einfach hingehen und mit dem Richter herumstreiten. Du kannst auch nicht ein Liegenschaftsgeschäft ohne Notar machen. Und du kannst auch eine medizinische Leistung nicht in Anspruch nehmen, ohne ein ärztliches Papierchen. Also wir sind durch und durch geproxy-leveraged konstruiert in unseren Staaten. Das fällt nur niemand auf, weil man das so selbstverständlich findet. Aber du kannst auch nicht in eine Apotheke gehen und irgendein Pulver kaufen. Wird der sagen, ja, haben Sie ein Rezept, lieber? Ja. Und du kannst auch zum Beispiel, ich bin ja ein Leidtragender, du kannst auch nicht bei drei Leuten ein Darlehen geben, weil du sofort dann angezeigt wirst wegen unerlaubten Bankgeschäft. So ist das. Außer du kannst nachweisen, der ist mit dir in einem persönlichen Verhältnis, was deine Frau ist oder dein Kind ist. Oder.
Wir ignorieren das ja ganz gerne, aber jetzt nur um es zu verstehen, die Leute, die im Kryptomarkt außerhalb von Bitcoin sind und den Leuten irgendwas versprechen, mit irgendwelchen alternativen Coins, die irgendwie super werden und so und in Wahrheit das Geld von den Leuten aus der Tasche ziehen, levern die, also sind das Proxy-Leverager oder Money-Leverager?
Das sind Proxy-Leverager. Weil er nimmt, natürlich, er ist, ist eine Mischform.
Ist eine Mischform, ja.
Aber er nimmt ja dein Geld, kauft etwas, was er sich selbst erzeugt, mehr oder weniger.
Genau.
Damit hat er zwar bei dir Money geleveraged, aber du hast ihm auch die Proxy gegeben, dass er jetzt sagen kann, diese Coin wurde schon wieder von wem so dringend benötigt. Und das macht dann den Markt. Also Proxy Leveraging ist mehr der Hintergrund, damit du Marktmacht bekommst, aber nicht Geldmacht. Mhm. Darum ist ja der Proxy-Hebel wirksamer als der Money-Hebel, weil man den Proxy-Hebel, das gibt es geschichtliche Beispiele, die man auch nicht immer nennen darf, weil sie so böse Menschen meistens sind, die dann mit psychologischen Tricks eine sehr große Menschenmasse dazu zu bringen, etwas zu tun, was sie unter Vernunft Regentschaft nie getan hätten.
Ich finde es immer so faszinierend, wenn man das Ganze auf die politische Ebene hebt. Und du hast mir da wirklich geholfen, mit der Taxonomie und mit dem Leverage über diese Dinge neu nachzudenken. Jetzt ist es zum Beispiel so, wenn die deutsche Außenministerin, die ja für viele eine Reizfigur ist, sage ich gelinde ausgedrückt, wenn die jetzt nach China fährt und denen was von Menschenrechten und vom Klimaschutz erzählt, wir lachen drüber. Mhm. Aber ich denke mir, naja, was anderes hat sie ja nicht. Also sie leveraged quasi das Proxy, das per Wahl, also sie leveraged die Macht, die man ihr durch die demokratische Wahl gegeben hat, und kombiniert das mit der Taxonomie, die sich ja. die Europäer selber aufbauen. Ja. Ja. Und der Chines sagt dann, mir ist der Klimawandel wurscht, mir sind die Menschenrechte wurscht. Und du kannst aber trotzdem dann sagen, na ja, schon, aber uns nicht. Und unseren 400 Millionen Menschen ist es auch nicht wurscht. Und wir haben Regeln aufgebaut und Begriffe aufgebaut. Und an die musst du dich halten, wenn du bei uns mitspielen möchtest. Und dadurch erzeugst du quasi ein Spielfeld, auf dem der andere mitspielen muss.
Na, muss nicht. Er kann ja auch das tun, was der Chinese tatsächlich tut. Checken, wie viel Proxys hatten die Dame wirklich.
Ja.
Die hat von der Regierung ein Amt bekommen. Aber sie wurde ja als Person in dem Sinne von diesen Leuten nicht gewählt. Die vertritt halt eine These, die sie richtig findet oder auch nicht. Oder nur, kann ja auch ein lustiges Spiel für sie sein. Die wissen schon genau, ob diese berühmten 400 Millionen, die du jetzt genannt hast, tatsächlich hinter der okay. Dame steht, wenn es hart auf hart geht.
Ja.
Also sagen die, naja, probieren wir es halt einmal an. Ja, the proof of the pudding is in the eating und nicht im Blabla. Das haben wir diese Leute beim Doch immer gesagt.
Ich versuche nur zu verstehen,
die was... Die Luft geht da aus, wenn nichts mehr in der Flasche ist, nicht, wenn wir drüber reden.
Welche großen Proxy-Leverager am Bitcoin-Markt erwartest du in der Zukunft?
Naja, erste Adresse ist noch wie vor der Larry Fink, dann sind für mich die Chinesen ein Fixpunkt. Die Partei, wer immer dann zuständig ist, das macht ja nicht der Chef selber in der Regel, das macht ja auch nicht der Larry Fink selbst. Nicht zuletzt ist eine der Funktionen vom Seller, ist eine Art Vorfeldorganisation vom brauchst du nur seine Aktienstruktur anschauen. Also Proxy Leveraging heißt ja nicht nur Proxys an sich zu ziehen, dann, sondern mit diesen Proxys gebündelt andere Leute zu proxen. Nicht? Also gute Anwälte, gute Diplomaten, da meine ich nicht diese Dame, sondern gute Diplomaten, die dann gehen und wirklich mit dem auf Augenhöhe so reden, dass sie bei ihm was bewirken. Wenn der nur sagt, na gut, das müssen wir halt über uns ergehen lassen, dass die Dame da halt schwätzt und dann hucht er gleich gar nicht mehr zu, dann geht sie wieder raus, kann zu Hause erzählen, ich habe ihm das und das und das alles gesagt. Niemand fragt ja danach, lieber Herr Präsident, was haben Sie da eigentlich aufgenommen davon?
Aber wer zum Beispiel jetzt im geschäftlichen oder im privaten Alltag, wie man so schön sagt, seine Beziehungen spielen lässt,
Das ist
ein Proxy-Leverage.
Das ist, und wenn es funktioniert, du kannst aber auch da gerade ein Beispiel studieren, das kann jahrelang super steigend gut gehen. Und dann passiert eine Kleinigkeit, das ist der berühmte Schmetterlingseffekt in der Chaos-Theorie. Es passiert irgendwas und auf einmal dreht sich das sogenannte Tipping-Point-Effekt, ja. Der ja allgemein bekannt ist bei Systemtheoretikern, dass der einfach dann nur mehr nach abwärts, wie eine Lawine, immer größer. Das fängt dann zum Rollen an. Ne? Und dann auf einmal sind alle Proxys, dann triffst du, das habe ich am eigenen Leib erlebt, wie es bei uns, wir hatten auch einmal eine große Krise in der Firma und plötzlich haben Leute behauptet, ich habe mit gewissen Personen nie gesprochen. Das ist ja auch jetzt gerade, bitte, gibt es einen schönen Prozess in Wien, wo drüber geredet, wer hat mit wem was gesprochen.
Ja, genau, und da kann man sich dann nicht mehr erinnern, worum man sich vor 10 Jahren vielleicht gerne erinnert hat. Okay, aber jetzt nur, um auch wieder zum Schluss aber dieser
Proxy
Folge.
Proxy hat eben genau das als Schwachstelle. Drum Menschen, die mehr handfest denken, die bevorzugen daher eben Money Leveraging, weil das kann man messen.
Und du kannst quasi die Ergebnisse auch wirklich für dich behalten.
So ist es. Dann bist du ein echter Oligarch, ein echter Oligarch als ein reiner, weil das kann ja plötzlich weg sein. Das kann man ja in der Politik ununterbrochen. Nicht? Vor einem Jahr warst du noch der Größte und auf einmal bist du nicht einmal mehr ein normaler ein Bürger, weil ich ja nicht einmal mehr mit dir wer essen gebe.
Als Abschluss ist, glaube ich, dieser Gedanke wichtig. Es gibt natürlich keine einfachen Wege, zu Einfluss, Reichtum oder Oligarchie zu kommen. Deswegen ist natürlich diese Frage nicht so simpel zu beantworten. Aber wir haben ganz stark geredet über unternehmerische Tätigkeit und du hast was ganz Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, es gibt gerade im Bitcoin die Phase, wo die Leute glauben, na, ich kündige meinen Job und ich mache jetzt mich selbstständig oder ich mache ein Unternehmen auf und ich brauche nur das Wort Bitcoin nennen und alles funktioniert.
Ja, von dem kann man nur warten.
Das ist, genau das möchte
das
ich jetzt tun.
Das ist Illusion. Ne?
Es ist aber während dem Bullenmarkt, wenn es richtig extrem raufgeht, für ein paar Wochen fühlt es sich so an.
Ja.
Und die Gefahr besteht, dass das im nächsten Bullrun noch stärker so wird, weil dann das Getöse gewaltig wird.
Ja, und da ist natürlich die Jugend immer gefährdeter als alte Menschen. Nicht? Weil alte Menschen neigen ja zu etwas bequemer zu sein und nicht auf jede Idee gleich vorzulaufen. Nicht?
Aber das ist doch einerseits eine Chance, aber auch eine Warnung,
ja,
quasi sich zu positionieren, in Bitcoin Space, in Bitcoin zu denken, ja, aber es nicht zu übertreiben, gerade in Zeiten der Euphorie. Und wenn man sich das ist ganz lustig. Wenn man sich die Statistik der großen Firmen anschaut, dann sind ganz viele, die heute ganz groß sind, in den Rezessionsphasen und in den Bärenmarktphasen. Und beim Bitcoin ist es, glaube ich, wahrscheinlich.
Auf das wäre ich auch jetzt. Genau, hätte ich auf das hingewiesen. Und wenn wir uns zurückerinnern, das wäre die Eingangsfrage, warum sprechen wir überhaupt miteinander? Weil ich sage, es ist sozusagen ein gewisser Teil meiner Lebensverpflichtung für das Privileg, so lange gelebt haben durfte und so viel ausprobieren durfte, dass ich sozusagen, wenn es sozusagen Richtung Ende geht und ich keine Konkurrenzkämpfe mehr brauche, dann, dass ich das eben weitergebe. Und da bin ich dir eben dankbar, dass du das auf ein Niveau machst, wo man eben ausführlich begründen darf, warum man das sagt, was man sagt. Das ist ja im Mediengeschäft völlig unüblich. Nicht? Da werden dann mehr oder weniger Antworten vorgegeben, das werden schablonenhaft abgearbeitet. Aber das hilft den jungen Menschen nicht. Und ich muss sagen, wir haben einen dummen Zeitgeist, der eben genauso ist. Wir rennen in jede neue Richtung sofort los, ohne lang nachzudenken, ob dort Löcher sind und ob ich genug ausgehe. Sie laufen wie auch Kids auf dem Berg und haben nicht einmal eine Jacke mit. Das brauche ich nicht. Weil viele Leute eben schon bildschirmmäßig denken. Die glauben, sie haben einen Reset-Knopf. Und diese Reset-Idee gibt's ja in den älteren Leuten noch nicht. Daher haben wir schon ein neues kollektives Verhalten, das sogar ein bisschen sorgeerregend ist, weil ja dann, wenn sehr viele Leute in die falsche Richtung laufen, ist der Schaden unter Umständen sehr groß. Und das kann man ja alles momentan gerade beobachten.
Ja, wobei ich bin ein unverbesserlicher Optimist.
Das sei dir unbenommen.
Und du darfst eins nicht vergessen, ich lasse dich ausreden. Ja, weil es mich interessiert, aber vor allem, weil es unsere tausenden Zuseherinnen und Zuseher interessiert.
Ich hoffe, dass das so ist. Aber ich weiß, jetzt haben wir die Reaktionen, und du hast ja ein paar genannt, offenbar mögen das die Leute, dass einmal ehrlich über etwas geredet wird.
Peter, ich danke dir vielmals. Es wird garantiert weiter spannend in den nächsten Folgen und da wünsche ich dir bis dahin eine gute Zeit. Für die Zuseher dauert es ein bisschen, für uns nur ein paar Minuten. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.